ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Der Kaffee, der gerade vor Ihnen steht oder den Sie heute Morgen getrunken haben, war das Robusta oder Arabica oder eine Mischung? Robusta, sagen Experten, wird zu einem großen Teil von Wildbienen bestäubt. Werden sie weniger, gibt's auch viel weniger Kaffee. Anderes Beispiel ist der Regenwurm, der indirekt an der Ernährung der Menschheit mitwirkt. Umso wichtiger, meint unser heutiger Gast, ist es hinzuschauen, wenn gerade die auf den ersten Blick unscheinbaren Arten verschwinden. Sein neues Buch beschreibt, wie sehr die Biodiversität heute global bedroht ist. Wir können zum Beispiel lernen, dass allein in Brasilien mehr als 5000 Quadratkilometer Regenwald jedes Jahr verloren gehen durch Rodung und andere Eingriffe, die doppelte Fläche des Saarlandes mit massiven Folgen für die Artenvielfalt und mittelbar für uns alle. Trotzdem, so eine Beobachtung des Experten, unterschätzen wir das Problem immer noch. Ich begrüße ganz herzlich den Evolutionsbiologen Prof. Dr. Matthias Glaubrecht, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Das stille Sterben der Natur, wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten, ist der Titel des Buches von Matthias Glaubrecht. Er beschreibt darin, wie das Verschwinden von Tieren und Pflanzen unsere Lebensgrundlage gefährdet. Unter anderem plädiert er dafür, die Artenvielfalt als eigenständiges Problem zu sehen und nicht bloß als Anhängsel der Klimakrise. Er stellt im Buch die Klimakrisenkommunikation einiger Experten in Frage und bezweifelt etwa, das ist die viel zitierten Klimakipppunkte überhaupt gibt. Er sagt, warum er das Instrument der roten Artenschutzlisten für problematisch hält und was man wirklich tun kann, um funktionierende Lebensgemeinschaften zu schützen. Herr Glaubrecht, bevor wir aufs Kernthema kommen, wie ist das mit Robusta und Arabica nochmal und der Bestäubung? Ist unser Kaffee tatsächlich bedroht durchs Artensterben?
Ja, tatsächlich ist es der Fall. Bei Arabica deswegen nicht, weil Arabica ein Windbestäuber ist, so wie einige unserer Getreidesorten brauchen die keine Insekten als Bestäuber, aber ein Großteil unserer Nahrung, eben auch beim Robusta-Kaffee, aber auch zum Beispiel bei der Schokolade, die bekanntlich ja aus Kakao hergestellt wird, da sind es zwei tropische Mückenarten, denen wir die Bestäubung der Kakaopflanze verdanken. Und wir nehmen das als ganz normal und natürlich und machen uns wenig Gedanken darüber, dass diese ganzen Tiere und Pflanzen tatsächlich unsere Lebensversicherung sind, weil sie ja für unsere tägliche Nahrung, unsere saubere Luft, die gesunden Böden und unser Wasser verantwortlich sind. Und wir vernachlässigen das eben, weil es uns so selbstverständlich geworden ist.
Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die aber schon einen Fingerzeig geben. Es gibt sehr egoistische Gründe aus Sicht des Menschen, sich um die Artenvielfalt zu kümmern. Nicht zuletzt ökonomische, weil Verlust von Artenvielfalt den Verlust unserer Lebensgrundlage und eben ökonomische Verluste mit sich bringen wird. Wie hoch werden die denn sein, wenn es mit dem Artensterben wie prognostiziert weitergeht?
Also Kollegen haben das für die Bestäuberdienstleistung, die wir ja unentgeltlich all diesen Insekten verdanken, mal hochgerechnet und kommen da tatsächlich auf astronomische Zahlen. Also da werden Größenordnung von 350 bis 500 Milliarden US-Dollar im Jahr erreicht. Das heißt, das wäre das, was wir bezahlen müssten, wenn wir zum Beispiel Arbeiter dafür abstellen würden, dass sie alle Blüten, Apfelblüten im alten Land hier in Hamburg, die für einen Großteil der Apfelernte verantwortlich sind, wenn man das von Hand machen müsste. Also solche Dienstleistungen sind eigentlich wirklich unbezahlbar und selbst das Weltwirtschaftsforum warnt inzwischen davor, dass die Hälfte unseres globalen, also die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung von einer funktionierenden Biodiversität abhängig sind. Das heißt, wir haben inzwischen Banken, wir haben Unternehmensverbände, wir haben Nationalökonomen, die eigentlich genau das jetzt sagen, was die Biodiversitätsforscher seit langem sagen, nämlich, dass wir diese Artenvielfalt erhalten müssen.
Jetzt schreiben Sie vom stillen Sterben der Natur. Gleichzeitig sind aber nachweislich in den letzten Jahren in Anführungsstrichen nur 870 Wirbeltierarten ausgestorben, habe ich mir rausgeschrieben. Wenn man bedenkt, dass es schätzungsweise 8 oder 9 Millionen Pflanzenarten auf der Erde gibt und noch viele andere Arten, könnte man sagen, Artensterben ist nun kein so großes Problem.
Tatsächlich, völlig richtig. Wir haben tatsächlich, was sichere Nachweise für Artenaussterben angeht, Nachweise aus den letzten 500 Jahren in dieser Größenordnung von 850, allerdings Wirbeltierarten. Also das sind Vögel, das sind Säugetiere, die uns nahestehen, die wir immer vor Augen haben. Aber allein, dass wir die Zahl der beschriebenen bzw. der auf der Erde noch zu entdeckenden Arten nicht genau angeben können, zeigt, dass wir sozusagen erhebliche Erkenntnislücken haben, was Arten angeht. Aber nehmen wir mal den Tiger als Beispiel. Der wird nie auf so einer Liste ausgestorbener Tierarten erscheinen, auch wenn wir ihn so gut wie längst erledigt haben. Man muss sich die Zahlen vor Augen führen. Vor über 100 Jahren, um das Jahr 1900, so schätzen die Experten, gab es in Asien ungefähr 100.000 Tiger. Heute leben ungefähr noch 4.000 Tiger im Freiland. Das sind weniger als in den amerikanischen Privathaushalten. Mhm. Trotzdem wird der Tiger nie verschwinden. Er wird nie auf so einer roten Listeart ausgestorbener Tierarten erscheinen, weil man ihn hier in Hamburg, im Tierpark Hagenbeck, in anderen Zoos durch Erhaltungszucht erhalten wird, weil er so eine charismatische Tierart ist. Das heißt, bei der Krise der Biodiversität geht es gar nicht um das Aussterben einzelner und schon gar nicht dieser charismatischen Arten. Es geht nicht darum, das nördliche Breitmaul-Nashorn mühsam durch Erhaltungszucht am Überleben zu halten, sondern es geht darum, dass wir in den Lebensräumen sozusagen die Kettenglieder der Nahrungsketten verlieren.
Also es sind gerade die unscheinbaren, also die wirbellosen Tiere, die das System erhalten, sagen Sie. Die kann man schwer auf irgendwelche Broschüren oder Plakate drucken oder als Kuscheltiere verkaufen. Wenn Sie jetzt schreiben, in den nächsten Jahren werden wir bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten verlieren. Welche Tiere sind denn das? Also welche unscheinbaren Bereiche sind denn da besonders betroffen?
Also es sind natürlich vor allen Dingen Bodenorganismen. Wir tun unseren Böden ja ungeheuer Gewalt an, indem wir sie mit Giften und mit Dünger belasten. Wir versuchen, unsere Nutzpflanzen zu schützen, indem wir das Saatgut beizen. Das heißt, wir geben dem Saatgut, den Körnern, die wir dann da ausstreuen, damit sich wieder Pflanzen entwickeln, denen geben wir zum Beispiel hochwirksame, hochtoxische Nervengifte gegen Insekten mit. Das heißt, diese Pflanzen, die haben dieses Gift schon in sich. Wenn die Pflanze wächst, breitet es sich in dem gesamten Gewebe der Pflanze aus. An sich schöner Trick, wenn nicht 95% dieses Giftes, der Neonicotinoide, wie die in diese Giftgruppe heißt, durch den Regen aus diesem Saatgut in den Boden ausgeschwemmt werden würde und dann gelangt das mit dem abfließenden Wasser in die Bäche und in die Flüsse. Und man muss wissen, dass ein Großteil, Sie wissen das natürlich so wie die Kaulquappen, also die Embryonal- und Juvenilstadien, die Jugendstadien von Fröschen sich in den Gewässern entwickeln, so entwickeln sich zum Beispiel von Libellen oder von Köcherfliegen, von vielen anderen Insektenarten entwickeln sich die Jugendstadien in den Gewässern. Wenn wir also durch das abfließende, mit Giften belastete Wasser diese Kette zerstören, weil wir schon die Jugendgeneration sozusagen aus dem Spiel nehmen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jetzt beobachten können seit einigen Jahren, dass wir über die Jahrzehnte fast 2/3 unserer Biomasse von Fluginsekten verloren haben.
Also Ursache für dieses große Artensterben, für den Artenverlust ist der Mensch, der raumgreifende Mensch mit seiner Art zu wirtschaften. Jetzt ist aber andererseits ja das ja ein Dilemma. Man will zum einen eine wachsende Menschheit ernähren. Dazu braucht man möglicherweise diese Flächen und braucht all das. Zum anderen sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen. Kann man das so zuspitzen?
Das ist tatsächlich eine große Flächenkonkurrenz und dann kommt ja noch ein anderes großes Problem dazu, dass wir jetzt in die Fläche gehen, was unsere Energieversorgung angeht. Statt dass wir die bereits benutzte Fläche in unseren Siedlungsräumen zubauen, indem wir zum Beispiel die Flachdächer, die Parkplätze für unsere Solaranlagen nutzen, gehen wir ins Freiland, weil es im Augenblick einfacher ist, ein Investitionsmodell zu verfolgen, indem man dem Bauern 8.000 Euro pro Hektar für die Installation einer Photovoltaikanlage zahlt. Und das ist nicht die Konkurrenz des Nahrungsmittelerwerbs, denn häufig wird auf diesen Flächen ja Tierfutter produziert. Oder es werden Energiepflanzen wie Mais produziert. Das heißt, das reine Argument, wir brauchen die Landwirtschaft für unsere Ernährung, das ist natürlich richtig, aber man muss genau hingucken, was produziert denn eigentlich der einzelne Landwirt und zu welchen Bedingungen tut er das? Und also ich will hier überhaupt kein Bashing der Landwirte machen, die stehen unter ganz enormem Druck, aber man muss sich genau angucken, ob wir mit dieser hochindustrialisierten Landwirtschaft tatsächlich ein Rezept haben, das wir in Zukunft weiter verfolgen sollen.
Sie schreiben das im Buch noch ein bisschen deutlicher. Ökosysteme wie etwa Wälder oder Wiesen sind weit mehr als nur Dienstleister der Dekarbonisierung und Hausburschen der Kohlenstoffbilanz. Sie dürfen nicht einfach auf dem Altar neuer Energieformen geopfert werden. Zitat Ende. Wenn Sie jetzt auf diese Art und Weise Klimakrise gegen Biodiversität ausspielen, ist das denn so sinnvoll? Es ist ja andererseits auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Energiewende schaffen.
Ja, wir haben da einen sehr einseitigen Fokus gewonnen. Das heißt, zu der eigentlichen Krise des Artensterbens, also der Krise der Biodiversität, kommt eben hinzu, dass wir auch ein mangelndes Verständnis haben, und das wollen Sie nicht bei einem Arzt. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen und Sie haben ein multiples Organversagen, das heißt, Sie leiden an mehreren Dingen gleichzeitig, dann wollen Sie nicht, dass nur ein Arzt Sie behandelt, der sich auf Ihre Niereninsuffizienz konzentriert, weil er dann nämlich Ihre Schwierigkeiten mit der Herzklappe übersieht. Sondern Sie wollen ein Arztteam, bei dem der Herzspezialist und der Nierenspezialist zusammenarbeiten. Und wir müssen feststellen, dass die Artenkrise eben durch die Klimakrise überschattet, überdeckt wird in unserer Wahrnehmung. Aber, und da sind wir wieder bei dem Arztbeispiel, Sie brauchen erstmal eine klare Diagnose, bevor Sie zu einer Therapie kommen. Und im Augenblick vernichten wir eigentlich mit vielen in die Fläche gehenden Installationen der erneuerbaren Energie, Windräder in Wäldern und viele anderen Unfug, vernichten wir genau diese Möglichkeit der Lebensräume, widerstandsfähig genug, anpassungsfähig genug zu sein, dann diese Veränderung durch den Klimawandel auch tatsächlich durchzumachen. Das heißt, wir wollen überhaupt nicht Klima gegen Arten ausspielen, aber wir müssen betonen, dass der Klimawandel eben nicht für die Artenverluste verantwortlich ist. Wenn Sie alles richtig machen beim Klimawandel, wenn wir das in den Griff bekommen, und ich bin sicher, das werden wir in den Griff bekommen, dann werden wir trotzdem noch diese Artenkrise haben, den Verlust von Natur und Umwelt. Und da sind wir im Augenblick sehr, sehr einseitig unterwegs. Wir sehen alles unter dem Aspekt Klimawandel, und wir sind sozusagen bereit, alles dem zu opfern. Und das kostet uns aber letztlich die Natur, die wir brauchen.
Markus Volz hat uns geschrieben, was sagt Herr Glaubrecht zum Abroden von Waldflächen, zur Errichtung von Windrädern? Ich habe den Eindruck, dass es gute und schlechte Ökologie gibt. Sie haben das ja vorhin schon mal angedeutet. Würden Sie das auch sagen, es gibt in der Wahrnehmung gute und schlechte Ökologie?
Also natürlich müssen wir sagen, bei der Photovoltaik ist das so, wenn Sie schaffen einen artenvielfältigen Lebensraum, wenn Sie die Photovoltaikanlagen aufständern, wenn Sie da unter Blühwiesen haben, wenn da vorher ein hochgedüngter und vergifteter Acker gewesen ist, dann haben Sie da auf derselben Fläche mehr Biodiversität geschaffen. Das kommt dann auch dem Klima wieder zugute. Wenn Sie Windräder in Wälder stellen, muss man sich genau angucken, wenn das Hanglagen sind, die Nabenhöhe der neuen Generation der Windräder erreicht ja inzwischen nicht mehr 180, sondern 240 Meter. Das heißt, Sie haben riesige Windräder. Die müssen Sie da erstmal hochbringen. Das ist ein Schwerlasttransport. Es geht also nicht um die kleine Fläche, auf der diese Windkraftanlage steht, sondern das geht um die enorm befestigten Zufahrtswege. Und gerichtlich sozusagen geheiligt werden im Augenblick im Reinhardswald 18 Windräder in windexponierte Hanglagen gebracht. Das ist natürlich Unfug. Und so mit unserer Restnatur umzugehen, das müssen wir tatsächlich sein lassen, egal ob man da jetzt formal vor Gerichten für solche Projekte Recht gesprochen bekommt. Das ist ökologischer und ökonomischer Unfug, hier Windräder in den Wald zu bauen, weil die Wälder, zusammenhängende Wälder, ein sehr, sehr hohes Gut sind, das wir nicht opfern dürfen.
Das stille Sterben der Natur, wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten, ist der Titel des Buches von Matthias Glaubrecht. Wir hören eine Hörerfrage.
Arten sterben aus, neue Arten entstehen. Meine Frage an den Autor, wird das Artensterben unnötig dramatisiert? Herzlichen Dank.
Herr Glaubrecht.
Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Frage. Dankeschön. Leider liegt hier ein Irrtum vor. Ich habe mich 30 Jahre lang mit der Entstehung von Arten beschäftigt. Wir haben das studiert. Wir reden hier über ganz andere Zeiträume. Sie können Arten innerhalb von wenigen Jahrzehnten ausrotten. Aber bis Arten entstehen, wir brauchen dafür eine geografische Trennung von Populationen. Das sind Evolutionsvorgänge, da reden wir über Zeiträume von wenigstens 100.000 Jahren, wahrscheinlich Millionen Jahren, bis solche Arten entstehen. Und selbst wenn es nur Tausende von Jahren dauern würde, und das ist eher die Ausnahme in besonderen Situationen, dann müssen wir feststellen, dass wir natürlich überhaupt keine Arten neu entstehen lassen werden, dass die Natur keine neuen Arten hervorbringen wird, in einer Zeit, in der wir aber 1 oder 2 Millionen Arten verlieren werden. Da sind sich die Evolutionsbiologen komplett einig, was wir hier machen, was Artensterben angeht. Das können Sie vielleicht vergleichen mit dem menschlichen Leben. Das dauert auch relativ lange von der Zeugung bis zur Geburt und bis zum Aufwachsen, aber es dauert Sekunden, bis Sie jemanden von ins Jenseits befördern können. Ungefähr die Situation haben Sie beim Artensterben und der Entstehung neuer Arten auch vor sich.
Also, dass gerade in unseren Zeiten an vielen Orten neue Arten entdeckt werden, das schreiben uns auch viele Hörerinnen und Hörer, das heißt eben nicht, dass in kurzer Folge neue Arten entstehen, sondern es ist einfach der Zeitpunkt der Entdeckung, der dann eine Rolle
Richtig.
Spielt.
Richtig. Wir haben seit 250 Jahren diese Anstrengung, dass wir möglichst viel unserer Umwelt beschreiben, wissenschaftlich beschreiben. Wir haben in der Botanik, in der Zoologie diese 250 Jahre, da haben wir ungefähr 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben. Wir erwarten nach Hochrechnung etwa 8 bis 9 Millionen Arten. Das bedeutet, nur weil wir heute neue Arten entdecken, nicht, dass die jetzt gerade erst entstehen, sondern dass wir eben sozusagen hinterherhinken, was ihr Erkennen angeht. Aber man muss dazu sagen, bei dieser Beschreibung der Arten, das dauert tatsächlich sehr, sehr viel länger. Diese Arten sind natürlich da, aber wir fokussieren bei der Beschreibung eben auf Wirbeltiere, auf Vögel. Das haben wir sehr lange gemacht. Es ist sehr, sehr viel schwieriger, zum Beispiel bei den wichtigen Arten im Boden, zum Beispiel den Fadenwürmern, den Nematoden, da haben wir kaum noch Spezialisten, die die Arten auseinanderhalten können. Und bei sehr, sehr vielen dieser etwas unscheinbareren, kleineren, wirbellosen Tieren, da fehlen uns auch tatsächlich inzwischen die Experten, die sterben wirklich aus, die stehen fast auch schon auf einer roten Liste.
Martin Rees hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor @sr.de. Er fragt, ist die Aufzucht von Nachkommen gefährdeter Tiere in Zoos wirklich hilfreich oder ist es mehr oder minder eine Feigenblattkultur, mit der wir allenfalls das Verständnis für den Klimawandel und die bedrohten Arten fördern können? Sie haben den Tiger ja eben schon mal angedeutet.
Also solche Institutionen wie Zoos sind ungeheuer wichtig. Sie haben eine ganze breite Palette von Nutzen. Davon ist einer die Bildung, gerade für eine urbane Gesellschaft, für Kinder. Das ist ganz wichtig, dass die in Zoos gehen, ähnlich wie Naturkundemuseen da eine wichtige Aufgabe haben. Bei den Zoos kommt noch hinzu, dass man einige wenige bedrohte Arten durch Erhaltungszucht tatsächlich dort wieder nachzüchten kann. Aber es ist überhaupt keine Strategie gegen die Biodiversitätsverluste, gegen das Artensterben. Man muss sagen, dass wir uns da häufig tatsächlich durch, ich will nicht sagen blinden Aktionismus, aber durch Alibi-Veranstaltungen von den eigentlichen Aufgaben ablenken lassen. Vor einigen Wochen ging diese angebliche Nachzucht der Schattenwölfe, das ist durch verschiedene Filme und Bücher sehr bekannt gewordene größere Wolfsart, die vor ein paar tausend Jahren nach der Eiszeit ausgestorben ist. Und man hat jetzt durch Genmanipulation beim Grauwolf, also dem uns bekannten Wolf, genmanipuliert, einige Sequenzabschnitte dort eingebaut. Und das wurde verkauft als sozusagen das Wiedererstehen, De-Extinction heißt das Fachwort, das Wiederauferstehen einer ausgestorbenen Wolfsart. Das ist ehrlich gesagt Unfug. Und da haben auch viele Kollegen sich gegen diese Publicity, die diese Firma, die das gemacht hat, bekommen hat, gewandt. Da gehen tatsächlich Millionen an Forschungsgeldern und Entwicklungsgeldern völlig in die falsche Richtung. Damit werden wir das für uns wichtige und so brisante Artensterben nicht verhindern können. Genauso wenig, wie wir die Biodiversität erhalten, wenn wir denken, dass wir das also durch stadtökologische Maßnahmen erreichen können. Das sind alles wichtige kleine Puzzleteilchen auf dem richtigen Weg. Aber ich würde sagen, da kann man mit Forschungsgeldern sehr viel Sinnvolleres machen.
Wir hören eine nächste Frage.
Bei den vielen Vorträgen und Veröffentlichungen, die ich zur Biodiversität bisher gehört habe, habe ich immer festgestellt, dass die Biodiversitätsforscher zwar bejammern, dass die Biodiversität zurückgeht, aber welche konkreten Auswirkungen das für die Menschheit haben wird, das haben sie nicht erforscht. Man hört immer nur, dass dann Blüten nicht bestäubt werden, wenn es keine Bienen mehr gibt. Im Vergleich dazu sehe ich die Klimaforscher, die sehr konkret sagen, zu welchen Folgen die Erderwärmung führt, also zu Dürren, Überschwemmungen, Fluchtbewegungen, Hungersnöte und so weiter. Das vermisse ich bei den Biodiversitätsforschern.
Herr Glaubrecht, können Sie das nachliefern, das Konkrete?
Also ich glaube, da ist tatsächlich der Finger in die Wunde gelegt. Wir haben eine sehr, sehr lange und sehr stark finanzierte Klimaforschung. Deswegen können wir auch diese zugegeben komplexen, aber vergleichsweise mit den biologischen Zusammenhängen, vergleichsweise einfachen, durch Naturgesetze bestimmten Zusammenhänge aufzeigen. Wir wissen seit 100 Jahren, dass wir Treibhausgase freisetzen und dass das zu einer Erhöhung führt. Wir haben sehr viele Modelle. Wir haben überall auf der Welt Klimaforscher, die das erforschen. Wir haben eine völlig vernachlässigte biosystematische und ökologische Forschung. Das bedeutet, dass wir nicht mal wissen, wie viele Arten es gibt. Wir wissen nicht, wo einzelne Arten vorkommen, wie weit sie verbreitet sind. Wir wissen über ihre ökologischen Bedingungen und das Zusammenleben nur in ausgewählten Fällen etwas, aber für diese ausgewählten Fälle können wir sagen, wenn wir da wichtige Kettenglieder herausnehmen, dann brechen Nahrungsketten und ökologische Verbindungen auseinander. Hier ist es also tatsächlich so, dass durch die Unmittelbarkeit, die zum Beispiel Extremwetterereignisse haben, den meisten Menschen jetzt, nicht vor Jahrzehnten, das ging ja in den 70er, 80er Jahren los, da hat man ja sehr lange diese Zusammenhänge in der Klimaforschung negiert. So werden sie jetzt sehr häufig in der Biologie negiert. Ich höre das so ein bisschen zwischen den Zeilen aus der Hörerfrage heraus. Und das ist natürlich fatal, weil man sich einfach mal umdrehen muss und sagen muss, woher wissen wir eigentlich, wenn wir die Lebensräume, wenn wir die Arten zerstören, dass das nicht auch unser Überleben gefährdet. Und wenn man sich die Frage stellt, wie lange überleben wir eigentlich ohne Nahrung, ohne Wasser? Mhm. Wo kommt das eigentlich her? Dann wird diese Hörerfrage insofern relativiert, weil uns dann ein besseres Klima auch nichts mehr nützt, weil wir nämlich unmittelbar innerhalb von wenigen Stunden von Wasser, von Luft und von all diesen Dingen abhängig sind, für die die Biologie, aber eben nicht die Physik sorgt.
Im Bereich der Klimakrise gibt es ja dieses leicht fassbare 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel. Sowas gibt es im Bereich der Artenvielfalt nicht, weil die Lage viel komplexer ist. Also wir können zum einen sehr genau sagen, so und so viel CO2 kann global emittiert werden. Das führt zu diesem oder jenem Temperaturanstieg. Das können wir ja beim Verlust von Artenvielfalt nicht so genau sagen. Oder können Sie sich da auch ein konkretes Szenario vorstellen, das man Menschen vor Augen führen könnte?
Ja, ich habe tatsächlich für das Buch mir sehr genau mal angeguckt, woher kommt eigentlich dieses 1,5 und dieses 2-Grad-Ziel. Und es ist hochspannend zu sehen, dass sehr viele dieser Konzepte, die wir alle aus der Klimaforschung verinnerlicht haben, inklusive dieser Metapher eines Kipppunktes, dass das Vorstellungen sind, die einer empirischen Basis tatsächlich weitestgehend entbehren.
Also Kipppunkte gibt es nicht. Das würden Sie, so wie das in einer Schrift des Buches heißt, auch so sagen? Oder?
In der Biologie kann ich das unterschreiben. In der Biologie gibt es keine Kipppunkte. Ich halte es auch für eine gefährliche Metapher. Für die Klimaforschung müssen das die Klimaexperten klären. Aber da nehme ich wahr, dass es durchaus Vertreter gibt, die sehr vorsichtig sind. Und da müssen wir uns auch genauer die Schriften angucken. Der Weltklimarat zum Beispiel vermeidet dieses Konzept der Kipppunkte, weil er sagt, wir haben dafür empirisch nicht wissenschaftlich fundiert ausreichend Hinweise. Es mag diese Kipppunkte Elemente geben. dass also ein System dann in einen Zustand überschlägt, wo es den ursprünglichen Zustand nicht mehr erreichen kann. Aber wann das passiert, wo das passiert, das wird für Permafrostböden, das wird für anderes diskutiert. Und die Frage ist tatsächlich auch der Klimatologen, der Klimaforscher, ob das tatsächlich so etwas gibt. Ich halte das aber auch aus anderen Gründen für sehr problematisch, weil es uns nämlich das Gefühl gibt, wir könnten relativ lange entspannt etwas machen, und erst dann kommt die Katastrophe, wenn wir diesen Kipppunkt erreicht haben. Mhm. Aber bereits jetzt und bei jedem Zehntelgrad merken wir, dass sich da etwas verändert. Und insofern muss man da reingucken, was die Klimaforschung uns erzählt, und übertragen in die Biologie müssen wir sagen, wir können nicht warten, bis 150 Arten am Tag aussterben. Wir wissen übrigens, weil wir ja nicht wissen, erstmal, was eigentlich sind Arten, wie viel gibt es, wie viel sind schon ausgestorben. Das können wir in der Biologie tatsächlich nicht genau beziffern. Und deswegen sind auch Aussterberaten, wo man häufig in der Literatur liest, 150 Arten sterben am Tag aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das auch von Kollegen für sehr gefährlich, wenn sie diese Zahlen verbreiten, weil wir sie empirisch, so wie die Klimaforschung, an vielen Stellen nicht belegen können. Und da ist es sehr, sehr viel sinnvoller zu sagen, der Haupttreiber des Artensterbens ist der Raumverlust, der Landverlust, und wir müssen mehr Fläche sozusagen für diese Arten wieder sichern. Und ich glaube, dass wir über diesen Flächenansatz besser fahren als über Aussterberaten.
Also die Vorstellung vom katastrophischen Umschwung ist einerseits zu dramatisch, wenn ich sie richtig verstehe. Andererseits ist aber diese Erzählung, bis zu diesem Punkt ist ja offenbar noch alles okay, auch falsch in Ihren Augen. Wenn Sie jetzt aber darüber sprechen, dass es keine Kipppunkte gibt. Es gibt aber doch sowas wie das mögliche Versiegen des Golfstroms im Atlantik, das Abschmelzen der Eisschilde, das Auftauen der Permafrostböden, haben Sie gesagt, in der Arktis, der Verlust der CO2-Senke des Regenwaldes. Das sind aber doch eigentlich recht plastische Beispiele für solche Punkte, oder?
Bei diesen Kippelementen, wie zum Beispiel den Permafrostböden, wird ja behauptet, dass das ganze System dann ab einem bestimmten Punkt kippt. Und das ist ein sehr verführerisches Bild, eine sehr verführerische Metapher. Aber es wird sowohl für die nordatlantische Umkehrströmung als auch für die Permafrostböden wird tatsächlich innerhalb der Klimaforschung nach meiner Wahrnehmung sehr vehement diskutiert, ob es dafür Belege gibt. Es gibt Schwankungen. Es gibt Veränderungen, gerade auch was die Strömungsverhältnisse angeht. Aber zum Beispiel bei den Permafrostböden wird gesagt, das sind ja lokale Systeme. Da global einen Punkt zu erreichen, wo alle Permafrostböden sozusagen auftauen, wo alle auf der Welt an einem bestimmten Punkt umkippen, das ist ein verführerisches Bild. Und ich will hier nicht falsch verstanden werden. Die Klimaforschung hat sehr, sehr viel Belege dafür, dass wir an der Klimaschraube drehen und das sein lassen müssen. Überhaupt keine Frage. Aber ob die erfundenen Bilder oder gefundenen Bilder, mit denen man versucht, diese Forschung dem Menschen nahezubringen, so hilfreich sind, schon vor allen Dingen dann, wenn wir sie in die Biologie übertragen, das bezweifle ich sehr. Und man muss sich zum Beispiel angucken, woher kommt eigentlich 1,5 und 2 Grad. Das ist ein aus von übrigens einem Nationalökonomen und dann von Herrn Schellenhuber ermittelter Wert eines angeblich sicheren Korridors, der zurückblickend gesagt hat, wir haben während der gesamten Menschheitsentwicklung und während der Zeit unserer Entstehung unserer Zivilisation in den letzten 100.000 Jahren, in den letzten 10.000 Jahren stets eine Temperatur gehabt, die nicht höher war als diese 1,5. Und deswegen sagt man, dann nehmen wir jetzt nochmal einen kleinen Sicherheitsaufschlag dazu und sagen 1,5, maximal 2 Grad. Und dann ist das Bild entstanden, und das wurde dann wieder denen, die das Bild verbreitet haben, vorgeworfen, das Bild ist entstanden, ab 1,5, ab 2 Grad setzt die Klimakatastrophe ein. Und wir haben ja Bewegungen wie die letzte Generation und so weiter. Ich glaube, das führt auch teilweise in die Irre.
Wir hören eine nächste Frage.
Bringt das Aufstellen eines sogenannten Insektenhotels etwas gegen das Artensterben?
Die Insektenhotel-Frage merken wir uns. Sie ist eine von vielen. Viele Menschen fragen hier gerade, was kann denn der Einzelne im Alltag tun, um den Artensterben entgegenzuwirken? Zum Beispiel auch Christel André aus Schwalbach. Also wie ist das mit dem Insektenhotel und mit dem, was der Einzelne konkret tun kann?
Ja, das ist der Unterschied zu dem Klimawandel. Die Biodiversität ist ja ein Phänomen, das wir zwar global haben, wie den Klimawandel, Aber die Biodiversität ist nicht überall gleich, sondern wir haben einzelne Arten in einzelnen Regionen. Wenn Sie etwas tun wollen, dann können Sie in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld sofort anfangen. Das betrifft jeden Garten, das betrifft jeden Park, das betrifft eine Gemeinde. Wir sehen ja überall, dass bei Bauvorhaben alte Bäume gefällt werden. Auch da können Sie einen Großteil der Vielfalt erhalten, weil alte Bäume eben Träger von sehr, sehr vielen Lebensräumen für Insekten, für viele andere Tiere und Pflanzen sind. Und wir gehen rücksichtslos mit unserer unmittelbaren Natur und Umwelt um. Das betrifft eben die Gärten, das betrifft die Parks, das betrifft unsere Landwirtschaft, das betrifft die Forstwirtschaft. Wir müssen all diese ganzen Lebensumstände, die uns umgeben, unsere Umwelt, da müssen wir überlegen, was tun wir eigentlich dazu, das zu erhalten. Wir haben zu kleine Naturschutzgebiete, sie sind zu stark verinselt. Wir haben eine ausgeräumte Landschaft. Also jeder kann dazu beitragen, zum Beispiel, indem er sich bewusster ernährt. Das dient seiner Gesundheit. Aber wir müssen auch überlegen, ob wir nicht bereit sind, im Supermarkt für unsere Ernährung auch mehr zu zahlen, sodass Landwirte sich auch erlauben können, mit weniger Hochertragsflächen auszukommen und trotzdem ihr Auskommen haben. Also wir sind als Konsumenten in der Lage, das zu tun. Und ich sehe, dass wir hier vor allen Dingen nicht das Schwarze-Peter-Spiel spielen dürfen. Wir haben ja hier drei Gruppen, drei Parteien. Wir haben die Politik, die Leitplanken setzen soll. Wir haben Unternehmen, die entsprechend produzieren sollen. Wir haben Konsumenten, die vernünftig, sinnvoll konsumieren sollen. Und hier jetzt den schwarzen Peter immer auf den anderen zu schieben, damit müssen wir aufhören. Wir brauchen diesen Dreierverbund. Wir brauchen Unternehmen, die ökologisch und ökonomisch sinnvoll wirtschaften. Wir brauchen den bewussten Konsumenten und wir brauchen natürlich eine Politik, die nicht so einseitig immer nur auf das eine schaut, sondern mal die Umwelt, die Natur insgesamt anfasst. Und solche Schuldzuschreibungen, wie zum Beispiel das für die lahmende Bürokratie jetzt die klagenden Naturschutzverbände verantwortlich sind. Das ist genau dieses Schwarze-Peter-Spiel. Das eine hat mit dem anderen herzlich wenig zu tun.
Eine nächste Frage.
Hat das Artensterben nicht auch was Positives? Es entstehen dadurch doch auch neue Arten. Artensterben ist doch ein ganz natürlicher Selektionsprozess und gab es schon immer, nicht erst seitdem der Mensch die Erde bevölkert.
Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Wenn dann so ein katastrophales Ereignis wie ein Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren mit den Dinosauriern 70% der Tier- und Pflanzenarten vernichtet, dann macht es sozusagen den Raum frei, den Weg frei für die Entstehung neuer Arten. Das ist völlig richtig. Es dauert nur 15 Millionen Jahre, bis die Biodiversität wieder das vorherige Niveau erreicht hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier Arten vernichten, dann greifen wir in dieser menschlichen Wahnvorstellung in Naturprozesse ein. Dieser natürliche Prozess des Aussterbens ist ein sehr allmählicher, über lange Zeiträume laufender. Was wir hier haben, das ist ein Prozess, der sehr, sehr schnell abläuft. Und auch hier kann wieder das menschliche Leben ein Beispiel geben. Sie können nicht mit dem Argument, der Mensch muss ja doch irgendwann auch mal sterben. Und es ist ja ein natürlicher Prozess. Zum Leben gehört der Tod dazu, den Menschen zu ermorden. Und so tun wir das gerade. Natürlich würde dieser Mensch irgendwann auf natürliche Art und Weise sterben, aber in einem ganz anderen Zeitraum, als wenn wir ihn heute um die Ecke bringen. Und das eine ist kriminell und das andere ist ein natürlicher Akt. Und was wir der Natur antun, ist im Augenblick so eine Art krimineller Akt.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, was wir hier in unserem Land zum Beispiel dagegen tun. Sie haben die Naturschutzgebiete angesprochen. Die Zahl wächst in unserem Land und auch weltweit in den letzten Jahrzehnten, wenn ich nicht irre. Deutschland schützt 30% seiner Naturflächen. Wenn diese Zahl stimmt, ist das doch eigentlich gar keine so schlechte Nachricht, oder?
Auch das ist richtig. Das ist ganz erstaunlich. Wir haben eine Degradierung unserer Natur. Wir haben eine Abnahme der Artenvielfalt. Wir haben eine Krise der Biodiversität, die sich in den letzten Jahren, in den letzten 2, 3, 4 Jahrzehnten enorm verstärkt hat. Und in derselben Zeit ist sowohl die Zahl der Naturschutzgebiete als auch die Fläche der Naturschutzgebiete nach oben gegangen. Und das ist genau das Paradoxe. Wir wissen, dass die Naturschutzgebiete, also Flächenschutz, das beste Instrument des Artenerhalts ist. Gleichzeitig erlauben wir aber zum Beispiel in deutschen Nationalparks, in deutschen Naturschutzgebieten so gut wie jede ökonomische Nutzung. Sie müssen sich vorstellen, man kann das gar nicht glauben, dass neulich diskutiert worden ist oder immer noch diskutiert wird, im Nationalpark Wattenmeer, mit dem höchsten Schutzstatus übrigens, die Grundschleppnetzfischerei endlich zu verbieten. Da wird mit schwerem, tonnenschweren Gerät wird da der Meeresboden häufiger umgegraben, als das jeder Bauer vernünftigerweise mit seinem Acker tun würde. Und das erlauben wir in einem Nationalpark. Das heißt, Deutschland schützt auf dem Papier. Über 30% ist darauf sehr stolz, aber es wird gleichzeitig vor dem Europäischen Gerichtshof wird Deutschland regelmäßig verklagt, weil es zum Beispiel die Schutzbedingungen für die Flora- und Fauna-Habitatgebiete in Deutschland nicht einhält. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr schlechter Naturschützer. Wir sind jemand, der in Deutschland sagt, wir schützen schon große Flächen, aber die bestehen nur auf dem Papier. Mhm. Und für Hamburg, das ist ja nun ein kleiner Stadtstaat, Hamburg ist ganz stolz, zu Recht darauf, dass 10% der Landesfläche geschützt sind. Aber es sind sehr, sehr kleine Flächen. Es ist eigentlich eine Restflächenverwertung. Jedes dieser Gebiete ist für sich wichtig und wertvoll, aber leider zu klein, um wirklich Artenvielfalt zu erhalten.
Also, dass diese Gebiete zu klein und nicht zusammenhängend sind, ist ein Problem, habe ich verstanden. Sie sind zu stark von umliegenden Einflüssen beeinträchtigt, schreiben Sie. Also konkret, was ist da das Problem bei diesen zu kleinen Flächen?
Also die Krefelder Studie, das war die Studie, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir einen Großteil unserer Fluginsekten verlieren, hat ja ihre Untersuchungen sowohl in Naturschutzgebieten als auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gemacht und die Unterschiede waren verschwindend gering. Soll heißen, wenn ich Gifte ausbringe, wenn ich das dünge, dann hat das eine Flächenwirkung. Das hat auch eine Breitenwirkung.
Auch in der Nachbarschaft dann.
Das heißt, wenn Sie Ihren Garten sozusagen ohne Gift betreiben, aber der Nachbar alles, was dort wächst, sozusagen mit Gift versucht, Insekten fernzuhalten, dann hat das Auswirkungen auch auf Ihren. Stellen Sie sich vor, der macht ein Lagerfeuer, der Rauch zieht zu Ihnen. Dieser Flächeneffekt, also dieser Grenzlinieneffekt, der ist umso größer, je kleiner Ihr Garten ist, je mehr sozusagen dieser Garten von anderen Gärten, in dem man also anders wirtschaftet, umgeben ist. Und so ist das auch mit unseren Naturschutzgebieten. Sie sind nicht nur zu klein an sich, sondern sie haben eben auch diese große Grenzfläche, diese Nachbarschaft zu anderen Gebieten, in dem man eben nicht die Natur schützt, sondern genau das Gegenteil tut. Und insofern sind sie zwar wichtig und es ist ein wichtiges Instrument, wir müssen es aber viel intelligenter und effektiver einsetzen.
Sie haben den Nachbarn erwähnt mit den Pflanzenschutzmitteln. Dazu passt möglicherweise diese Frage.
Für Impfstoffe sind vernünftigerweise langjährige Prüfungen nötig, bevor sie zugelassen werden. Sollte es so eine Regelung nicht auch geben für jede Art von Pflanzenschutzmitteln, bevor sie in Umlauf gebracht werden dürfen?
Völlig richtig, sehr guter Ansatz. Wir müssen das Prinzip des Nachweises umkehren. Wir haben jetzt die Schwierigkeit, Bayer hat in den 90er Jahren diese Neonicotinoide erfunden und entwickelt und verkauft. Und jedes Mal, wenn man nachweisen kann, die haben aber eine negative Wirkung auf die Insekten, dann wird diese Struktur, die chemische Substanz etwas verändert und das Spiel beginnt wieder von vorne. Sie müssen es genau so machen, wie bei den medizinischen Stoffen. Sie müssen nachweisen, dass es keine negative Wirkung in der Umwelt und auf die Natur, auf die Insekten hat und dann bekommen sie eine Zulassung. Und dass wir hier diesen Nachweis anders gestalten, das ist, glaube ich, ein Ansatz, den wir unbedingt verfolgen müssen. Sie müssen nachweisen, dass ihre Aktivitäten als Unternehmen nicht nur dem Einzelnen in der Medizin nicht schaden, sondern dass auch der Schaden in der Natur nicht gegeben ist, bevor sie so etwas ausbringen dürfen.
Wir haben vorhin über die Schutzgebiete gesprochen. Sie haben den Nationalpark Naturpark Niedersächsisches Wattenmeer erwähnt. Ich kenne den aus eigener Anschauung und habe eigentlich den Eindruck, dass das da sehr ernst genommen wird mit dem Naturschutz. Sie haben gesagt, das scheint teilweise nur so. Was wäre denn das höchste Niveau des Schutzes? Ist das dann ein Nationalpark oder was wäre ein Gebiet, wo Sie sagen, das genügt auch den Anforderungen?
Es gibt tatsächlich auf der Erde Beispiele. Die Galapagos-Inseln sind so etwas, wo man sehr stark gelenkten, regulierten Tourismus zulässt, wo man eben keine andere Nutzung zulässt. Aber auch die haben Schwierigkeiten, zum Beispiel in den umliegenden marinen Gebieten, sich gegen die illegal dort fischenden chinesischen Fischfangflotten zur Wehr zu setzen, weil Ecuador, zu denen Galapagos gehört, sich dagegen durch eigene Überwachungsschiffe gar nicht schützen kann. Das heißt, wir verfolgen einen sehr intensiven Schutz, wenn es zum Beispiel um die Möglichkeit geht, dort durchzuwandern. Ich darf als Biologe in solchen Gebieten keine einzige Libelle fangen. Wir haben einen sehr starken Schutz, der mir selbst bei universitärer Lehre verbietet, dass ich das für Anschauungszwecke und Lehrzwecke nutzen darf. Aber Sie dürfen da mit dem Auto auf der Straße durchbrettern und dann haben sie mehr getötete Libellen am Kühlerrost hängen, als ich jemals fangen würde. Das heißt, unser Verständnis von Schutz richtet sich eben sehr, sehr stark aus an unseren wirtschaftlichen Bedingungen und Gegebenheiten. Wir müssten also sehr genau überprüfen, welche Form von Land- und Forstwirtschaft wir in diesen Naturschutzgebieten tatsächlich zulassen. Und wir müssen sie viel, viel stärker, aber eben nicht nur die Schutzgebiete, sehr viel stärker ausrichten an den natürlichen Gegebenheiten. Und im Augenblick machen wir das nicht. Ich will aber nicht dafür plädieren, dass wir exklusive Gebiete haben. Wir brauchen die Menschen in den Schutzgebieten, weil das die Gebiete sind, in denen wir auch anschaulich zeigen können, wie wichtig die Natur für uns ist. Sie müssen Natur auch erlebbar machen. Das heißt, wir müssen Wege finden, das eine zu machen und das andere nicht zu lassen. Das heißt, wir wollen die Menschen in diese Naturflächen natürlich hineinlassen. Wir wollen sie nicht ausschließen, aber wir wollen eine schädliche wirtschaftliche Nutzung aus diesen Gebieten natürlich stärker herausnehmen. Das dient dazu, dass wir natürlich viel bewusster uns wieder diese Umwelt klar machen.
Wenn Sie jetzt eine Zielmarke ausgeben würden, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt das 1,5 oder 2 Grad Ziel, das ist gut fassbar für die Menschen. Wenn Sie jetzt definieren sollten, wie groß müssten weltweit die Gebiete sein, die derart gestaltet oder nicht gestaltet sind, die Sie gerade beschrieben haben? Welche Zielmarke sollte man sich da vornehmen in Ihren Augen?
Ja, das ist ganz sicher das 30-30-Ziel. Das ist ja bei der Weltnaturschutzkonferenz im Dezember 2022 auch international von fast 200 Nationen beschlossen und ratifiziert worden. Dieses Ziel sagt als Zielmarke, dass wir bis Ende des Jahrzehnts, bis zum Jahre 2030, 30% der Erde unter einen effektiven Schutz stellen sollten und weitere 30% der denaturierten Flächen wieder renaturieren wollen. In der EU ist diese 30%-Marke auf diesen degradierten Flächen schon wieder zurückgenommen auf 20%. Aber wenn wir das erreichen, vielleicht nicht unbedingt, und da glaube ich, dass wir realistisch sein müssen, dass wir das nicht bis 2030 erreichen werden, aber zu versuchen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wenigstens 30% der Erdoberfläche unter einen effektiven Schutz zu stellen bzw. zu renaturieren, das ist eine Zielmarke, die lässt sich auch politisch begründen, die lässt sich verfolgen, die lässt sich auch erreichen, aber genau das müssen wir verfolgen. Wir müssen weg von einzelnen Artenschutzprojekten, von Alibi-Maßnahmen, sondern wir müssen sehr genau sagen, was habt ihr eigentlich in diesen Schutzgebieten vor? Und das kann man tun. Man kann in Deutschland fragen, was habt ihr für Managementpläne? Wie wollt ihr diesen 30% Schutz erreichen? Und da müssen die meisten Bundesländer und die Lokalregierungen im Augenblick blank ziehen, weil sie kein wirkliches Schutzkonzept haben. Das heißt, wir haben überall in den Gemeinden, in den Unternehmen Nachhaltigkeit Experten und Klimaschutzexperten und Klimaschutzpläne, aber wir haben keine Biodiversitätsschutzpläne, obwohl das unsere Lebensgrundlage ist und das müssen wir dringend ändern.
Die Frage ist aber auch global, wie geht man mit Schwellenländern um, die man ja auch erstmal überzeugen muss, dass sie das bitte so handhaben sollen. Also wer gibt denen Geld? Also was wäre da eine Lösung? Ein Biodiversitätsfonds, davon liest man. Also wie sehr sind die Industriestaaten auch bereit, ärmere Länder des globalen Südens dabei zu unterstützen, auch ihre verbleibende Wildnis zu bewahren? Wir können ja nicht sagen, macht ihr mal und wir haben hier schon konsumiert. Das wäre ja doch auch ungerecht.
Zum einen muss man sagen, dass wir immer denken, wir sind in Industrienationen vorbildlich. Viele der Nationen, viele der Länder im globalen Süden, nehmen Sie afrikanische Länder, nehmen Sie das ärmste Land wie Ecuador, die stellen erhebliche Flächen ihres Landes tatsächlich unter einen sehr deutlichen Naturschutz. Viele dieser Länder leben auch davon, dass dort Natur geschützt wird. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, Biodiversität gibt es immer anderswo. Wir sind, das ist ein natürliches Phänomen, zu den Tropen hin sehr viel artenreicher als in den Regionen, in denen wir leben. Mhm. Es gibt also eine viel größere Artenvielfalt, gerade in den Ländern mit einer schwächeren Wirtschaft, einem stärkeren Bevölkerungswachstum. Und wir müssen diese Länder ungeheuer stark auch finanziell unterstützen. Und wenn Sie sich angucken, wofür wir, der Einzelne, aber auch insgesamt, wofür wir insgesamt meinen, Geld ausgeben zu müssen, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass wir nicht verstehen, dass wir unsere Lebensgrundlage zuallererst schützen müssen und dass wir Fehlinvestitionen an vielen Stellen zurückfahren können und dadurch Mittel frei machen, auch diese biodiversitätsreichen Länder zu unterstützen.
Viele Hörer haben uns noch einen Einwand geschrieben, ein Argument, das rasante Bevölkerungswachstum. Da wird häufig gefragt, zum Beispiel von Klaus Spiegel, wird die Menschheit nicht immer mehr Arten unwiederbringlich ausrotten, wenn sie ihr Bevölkerungswachstum nicht in den Griff bekommt?
Das ist genau das Problem. Wir haben, und das sind die Hochrechnungen und das sind die besten Zahlen, die wir haben, und das, man darf sich da nicht darüber hinwegtäuschen. Wir haben ein exponentielles Bevölkerungswachstum über weite Strecken des 20. Jahrhunderts gehabt. Wir haben weiterhin eine stark anwachsende Bevölkerung. In Afrika wird es in den nächsten Jahrzehnten ein Anwachsen von 1,4 Milliarden auf 2,5 Milliarden Menschen geben. Wir kommen insgesamt auf 2 bis 3 Milliarden Menschen mehr. Wir sind schon 8 Milliarden. Das heißt, wir haben einen enormen Druck auf die Fläche. Das Problem, was ich schildere, mit dem Raumverlust für die Artenvielfalt, das wird sich potenzieren. Und genau in dieser Spannungssituation, ansteigende Weltbevölkerung, größerer Ressourcendruck, wird es umso wichtiger, dass wir intelligent und effizient mit den Flächen umgehen und den Luxus, die zu verschwenden, sie immer wieder sozusagen neu zu überbauen, weil wir gerade wieder irgendeine neue Sau durchs Dorf jagen, das müssen wir sein lassen. Das ist eine große Dummheit der Menschen, nicht zu sehen, dass dieser Planet endlich ist und wir keine unendlichen Ressourcen haben und auch keine unendliche Fläche. Und deswegen ist dieser effektive Flächenschutz und eine Diskussion darum, wie das gehen soll, die ist so ungeheuer wichtig und die müssen wir anstoßen.
Jetzt will ich doch noch ein bisschen Wasser in Wein machen. In Montreal hat man sich ja auf der COP15 geeinigt. Auf ein historisches Abkommen wurde geschrieben. 200 Länder hatten sich verpflichtet, 30% der Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Kritiker sagen, bringt alles nichts. Es ist kein rechtsverbindliches Ziel. Haben die Kritiker nicht einen Punkt?
Also das ist bei den Klimazielen ja auch so, dass die nicht rechtsverbindlich sind. Das ist immer das Problem, dass man keine Kontrollmechanismen hat. Die COP15, und das zeigt ja auch die Nachfolgekonferenz, die in Cali in Kolumbien nicht so erfolgreich war, dann aber in Rom dazu geführt hat, dass sich Länder auch zu Finanzzusagen tatsächlich durchgerungen haben. Natürlich ist das ein zähes Ring, so etwas zu vereinbaren und zu verabreden. Man kann da auch wieder aussteigen. Die USA zeigen das beim Klimaabkommen. Aber ich glaube, dass wir dennoch genau mit diesem Instrument, mit dieser Zielmarke, mit dieser Orientierung losmarschieren müssen. Ich glaube, es ist unbestritten, dass das der richtige Weg ist. Da wird es einige Länder und Nationen geben, die voranschreiten, die das machen. Und das sieht man, dass es natürlich eine Zunahme der Erkenntnis, nicht nur im Bereich Klima, sondern auch bei Arten gibt. Das muss es auch geben. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass auch solche internationalen Übereinkommen ohne dass man dann in das Land einmarschiert und sagt, also ihr müsst jetzt mehr schützen. Solche Rechtsmaßnahmen haben wir nicht, die werden wir auch nicht haben. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Zielmarke sehr wichtig ist im politischen Raum.
Also möglicherweise bräuchte es einen Biodiversitätsfonds, aber dann ist auch nicht klar, wer zahlt da ein, wer entscheidet über die Auszahlung, wie sehr sind die Reicheren bereit, die Ärmeren da zu unterstützen. Es gibt aber auch eine andere Art der Finanzierung. Künftig soll Unternehmen so eine Idee dafür bezahlen, wenn sie von der genetischen Vielfalt der Organismen profitieren. Also sehr viele Produkte, darunter Medikamente und Kosmetik, basieren auf Vorbildern aus der Natur. Ist das ein Finanzierungsmodell, was möglicherweise tragfähig ist?
Ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, dass wir mit diesen Regelungen, Nagoya-Protokoll, ABS, also diese Access-Benefit-Sharing, wo wir sagen, Unternehmen haben davon profitiert, jetzt müssen sie die Länder des globalen Südens, aus denen zum Beispiel Pflanzen, aus denen man Medikamente gewinnt, stammen, die müssen sie jetzt entschädigen. Das hat dazu geführt, dass wir kaum noch Freilandforschung machen können, ohne ein Bürokratiemonster zu füttern. Und das verhindert Biodiversitätsforschung, die so wichtig ist. Gerade in vielen Ländern wie Indonesien zum Beispiel ist das ein schrecklicher Papiertiger geworden, den man da füttern muss. Ich glaube, dieser Weg, der wird nicht als sinnvoll sich erweisen. Mhm. Ich glaube, dass Unternehmen ganz anders agieren müssen und auch agieren werden. Sie haben jetzt schon in Europa durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung die Auflage, auch über das Erzielen von und Verbessern von Biodiversität Bericht zu erstatten. Und ich glaube, dass noch ein anderes Instrument sehr wichtig ist. Das sind die sogenannten Biodiversity Credits. Das heißt, das sind Zertifikate, die Unternehmen erwerben können, auch mit denen gehandelt werden kann. Ähnlich wie das bei den Kohlenstoffzertifikaten der Fall ist. Da ist viel Missbrauch getrieben worden bei den Carbon Credits. Aber wir haben daraus gelernt, wir lernen daraus, was man anders konstruieren muss. Und ich glaube, dass es Unternehmen tatsächlich motiviert, nicht nur im Sinne von Greenwashing so zu tun, als ob, sondern tatsächlich zu sagen, bei ihren Lieferketten, wo kommen unsere Rohstoffe her, ob das jetzt Leder ist oder ob das Holz ist, ob das Nahrungsmittel sind, genauer hinzugucken, wer beliefert mich da, wo kommt das her, wie wird das produziert. Wenn man da genauer reinguckt, darüber Bericht abgibt, ich glaube, dass wir dann ein Instrument haben. Und jeder Einzelne kann zum Beispiel auch solche Biodiversity Credits erwerben und damit auch Aufforstungsprojekte oder andere sinnvolle Schutzmaßnahmen finanzieren. Also ich glaube, solche Instrumente, die werden wir einsetzen müssen.
Thomas Löber aus Köln hat uns geschrieben, er schreibt, wir finden Diversität wichtig, Universalität auch. Diversität strebt nach Vielfalt und Unterschied, Universalität hingegen nach Allgemeingültigkeit, Verlässlichkeit. Auf die Landwirtschaft übertragen, meint Thomas Löbbe, Wildwuchs einerseits, Sortenreinheit andererseits. Beides für sich genommen kann man kaum gut finden. Den Widerspruch kann man meiner Ansicht nach aber auflösen durch eine funktionale Biodiversität. Das wird ihm in der Debatte zu wenig betont. Was sagt Herr Glaubrecht dazu?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur zu beschreiben, wo welche Arten liegen und leben, das reicht überhaupt nicht aus. Wir brauchen viel mehr Erkenntnisse für eine funktionale Biodiversität.
Was würde das konkret bedeuten, funktionale Biodiversität?
Wir müssen wissen, welchen Stellenwert, also welche Funktion eine bestimmte Art in einem ökologischen Zusammenhang hat. Nehmen Sie zum Beispiel den Wolf oder nehmen Sie Seeotter. Das sind Top Predator, das sind also Räuber oben in der Nahrungskette. Die haben einen ganz enormen Einfluss auf alles, was unter ihnen sozusagen lebt. Wenn Sie solche Elemente aus dem System herausnehmen, dann drohen diese Systeme tatsächlich auch wichtige Kettenglieder zu verlieren. Wir wissen das beim Seeotter, die wurden durch ihre Pelze sehr stark, zu stark bejagt. Die Populationen schrumpften so sehr, dass die Seeigel, von denen die sich zuvor ernährt hatten, dann die Kelbwälder abgefressen haben. Und in den Kelbwäldern, das sind Algenwälder im Meer, das ist nicht nur ein Brandungsschutz, sondern das ist die Kinderstube für Fische. Und damit sind Ökosysteme bis hin zum Weißkopfseeadler an der Pazifikküste in Nordamerika tatsächlich ins Wanken gekommen. Wir wissen, diese Funktionszusammenhänge kennen wir an einigen Stellen. Wenn Sie hier in Hamburg eine Fischart, den Stint, herausnehmen, dann kann der nicht ersetzt werden durch irgendeine andere Fischart, sondern das sind wichtige ökologische Verbindungen, Funktionen in den Lebensräumen, die einzelne Arten einnehmen. Und das müssen müssen wir viel genauer erforschen und wissen.
Wir haben noch eine Minute Zeit. Zeit für eine ganz kurze Frage.
Ich finde, es wäre sehr wichtig für unsere Kinder, Artenschutz als Schulfach zu haben. Sensibilisierte Kinder werden zu achtsamen Erwachsenen. Wie sieht der Autor dies und wie wäre es durchzusetzen?
Herr Glaubrecht.
Kurze Frage, kurze Antwort. Wir vernachlässigen natürlich im Bildungsbereich unsere Kinder in einem unglaublichen Maße. Unsere Schulen, unsere Bildungsinstitutionen sind ja wirklich armselig aufgestellt im Augenblick und natürlich müssen wir gerade auch nachholen, was wir versäumt haben, nämlich Umwelt- und Naturbildung. Die liegt so derartig da nieder, dass es also wirklich hanebüchend ist, dass wir das zulassen.
Dankeschön, Professor Dr. Matthias Glaubrecht. Danke für dieses Gespräch. Herzliche Grüße nach Hamburg. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Das stille Sterben der Natur ist der Titel des Buches, Untertitel Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten, C. Bertelsmann, 224 Seiten, kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Matthias Müller aus Nalbach, an Ulrike Schommer aus Fischbach und an Hans-Peter Zeeb aus Eschborn. Historiker Oliver Hilmes ist in der kommenden Woche unser Gastthema. Ein Ende und ein Anfang wie der Sommer 45. Die Welt veränderte Sommer 1945. Im Mai endete der Zweite Weltkrieg. Eine Zäsur. Nichts ist mehr, wie es war, meint Oliver Hilmes in seinem neuen Buch. Wir sprechen mit ihm darüber, wie die Menschen diese Zeit erlebten und wie diese Zeit auch möglicherweise bis heute unser Land prägt. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hi, mein Name ist Susanne Tappe.
Und ich bin Arne Schulz.
Wir sind die Hosts von Mission Klima. In unserem Podcast geht es um Lösungen für die Klimakrise, die wirklich einen Unterschied machen. In Deutschland, aber zum Beispiel auch in Dänemark oder in den Niederlanden.
Für den Podcast von NDR Info treffen wir Menschen, die Lösungen gegen die Klimakrise schon ausprobieren.
Oder bereits mit innovativen Ideen Erfolgsgeschichten schreiben und damit Hoffnung auf einen positiven Wandel geben.
Wie das ganz konkret aussehen kann, das hört ihr jeden zweiten Freitag bei uns im Podcast. Mission Klima findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.